Zwei sind wach, schön. Ich weiß auch nicht, warum ich immer einen Sakko anziehe, wenn ich ohne Sakko hier vorne stehe. Aber passt schon. Ja, es ist wunderschön, euch alle wiederzusehen. Gesund wiederzusehen. Ist das tief. Ja, gut. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie wir uns sehen können als Christen. Auf der einen Seite haben wir die Position, die Gott uns gegeben hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Position, die wir selber einnehmen in unserem Alltag. Quasi das praktische Wissen. Interessant ist, ich habe neulich eine Geschichte gehört, haben sich zwei Frauen unterhalten und meint die eine Frau zur anderen, du weißt du, mir ist neulich aufgefallen, mein Mann ist wie Mose. Die Frau war ganz irritiert und meinte, wie Mose. Meint sie, ja weißt du, er ist kaum da und wenn er kommt, dann gibt er meistens Befehle. Wie Mose. Dann meinte sie, ja, jetzt habe ich verstanden, wie du das meinst, aber weißt du, mein Mann ist wie Gott. Meinte sie, wie Gott? Ja, weißt du, man kann ihn kaum sehen. Und wenn er da ist, geschehen Zeichen und Wunder. Das sind so die Positionen, die wir haben. Also wir Männer haben einiges zu lernen heute Morgen. Eine Frage. Habt ihr alle eure Waffen dabei? Die brauchen wir nämlich heute. So eine Bibel wäre nicht schlecht. Ja? Wie? Na gut, zum Glück habe ich eine Folie dabei, da sind nämlich alle Bibelverse drauf. Also wir werden uns moderner Hilfsmittel, werden wir uns... So, alles klar. Ja, um Mose soll es heute Morgen ein bisschen gehen. Ich habe ein ganz gutes Buch gelesen über die Ferienzeit hinweg, da auf meiner Strandliege, und konnte da einige Sachen lernen und für mich ganz neu bewegen. Und davon möchte ich euch profitieren lassen. Das heute Morgen ist ein erster Teil davon. Und wir werden ja in zwei Wochen wieder Gottesdienst haben. Und da wird der zweite Teil dann zu dieser Predigt heute Morgen sein. Das heißt, wenn ihr also den Eindruck habt, ihr habt noch nicht alles verstanden, dann liegt das daran, das war erst Teil 1. Also ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich euch heute so ein komplett rundes Bild abgebe. Ich möchte euch heute ein paar Impulse mitgeben, die euch vielleicht helfen. Ich habe auch eine wunderschöne Hausaufgabe nachher. Es ist ja nicht so, dass die Kids allein in den Jugendstunden irgendwas zu lernen haben, sondern wir ja auch, damit wir einfach im Training drin sind. Deswegen habe ich eine Hausaufgabe mitgebracht. Und wenn ihr sagt, das ist was, da möchte ich viel, viel mehr lernen, dann möchte ich euch bitten, dass ihr da richtig mitmacht, dass ihr die Hausaufgabe mit nach Hause nehmt und dann wirklich auch da einsteigt. Okay? Wunderbar. Wir wollen uns heute Morgen kümmern um ein super Kapitel in der Bibel, nämlich das ist das Kapitel 1 bei Josua. Ist eine sehr, sehr interessante Sache, was dort passiert ist. Man muss sich das vorstellen, Israel hat sehr, sehr lange Zeit keinen Leiter, keinen Führer gehabt. 430 Jahre lang war Israel gefangen in Ägypten. Und es war innerhalb dieser 430 Jahre nie jemand da, der in irgendeiner Art und Weise das Volk in irgendeiner Art und Weise angeleitet hat. 430 Jahre, Detlef, stimmt, ne? 420, so die Richtung. Die haben einen Pharao nach dem anderen gehabt und erlebt, haben da ihre Ziegelsteine gemacht, waren in Sklaverei, waren gebunden. Und es war in dem Sinne durch Leiterschaft keine Offenbarung Gottes da. Die drohten, ihre Identität zu verlieren als Volk, als Israel und hatten das große Problem, dass kein Leiter da war. Dann hat Gott Mose berufen. Ja, ein Kerl, der von Schafen gelernt hat, wie man Israel leitet, wenn man es so sieht. in der Wüste zubereitet wird und dann hergeht, sein Volk mobilisiert, im Namen Gottes mit ihnen durch die Wüste zieht, ihnen das Wort Gottes erklärt, ganz nahe bringt und ihnen zeigt, wer Gott ist. Eine richtige Leiterfigur. Josua Kapitel 1 geht davon aus und zeigt uns, dass dieser Leiter plötzlich tot ist. Er ist nicht mehr da. Derjenige, der das Wort Gottes offenbart hat, der vom Berg gestiegen ist mit den beiden Tafeln, derjenige, der hergegangen ist, den die Rotte Korah überlebt hat, derjenige, der hergegangen ist und schon über einige Völker in der Wüste gesiegt hat, derjenige, der uns gezeigt hat, wie Gott wirklich ist, ist nicht mehr da. Könnt ihr euch das vorstellen? Was das für eine Krise ist für dieses Volk, die in der Wüste stehen plötzlich, kurz vor dem gelobten Land? Ja, die können das schon sehen auf der anderen Seite und der Leiter ist nicht mehr da. Kurz vor dem Ziel stirbt der Leiter oder Gott hat ihn hinweggenommen, sagen wir das mal so, weil man hat ihn ja nie gefunden. Mir ist es wichtig, dass ihr da emotional mit einsteigt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, dass 2 Millionen Menschen stehen da vor einem Flussufer, wissen genau, was Gott ihnen gesagt hat, aber derjenige, der ihnen das vermittelt hat, also derjenige, der diese Botschaft 40 Jahre lang hochgehalten hat, steht da, steht nicht mehr da, ist weg und es sind nur noch Stellvertreter da. Es sind nur noch Leute da, die immer irgendwie geholfen haben. Die haben geholfen, dem Mose die Arme hochzuheben, als sie gekämpft haben. Die haben Erkundungsjobs gehabt. Der Leiter ist weg. Und damit auch ein bisschen die Vision wahrscheinlich für ihr Projekt. Wahrscheinlich hat der eine oder andere gedacht, boah, jetzt sind wir 40 Jahre hier weg. Ja, und dann stehen wir jetzt hier plötzlich kurz vor dem Ziel und jetzt ist er nicht mehr da, der Mose. Ist er weg. Und mir ist es wichtig, dass wir heute Morgen hergehen und das ein bisschen nachfühlen, wie es diesem Josua nun ging. Wie geht Gott mit Josua um und wie offenbart Gott sein eigenes Wesen dem Josua gegenüber? Wie redet Gott mit Josua? Was macht er ihm für Zusprüche? Und vor allen Dingen, was können wir daraus lernen? Habt ihr die Folie gefunden? Super, schmeiß mal was an die Wand. Wir kommen noch dazu. Nur Geduld. Ja, das Wesen der Schildkröte. Äußerst robust. Genau, nächste Folie. Das ist so ein bisschen Predigt unplugged heute Morgen. Also ich habe wirklich nur die Bibelverse da, nichts animiert oder so, keine super Schaudiagramme, also ganz normal. Genau. Könnt ihr mal weitermachen? So. Ihr seid dabei, okay, gut. Ja, genau. Das ist... Ich versuche so transparent wie möglich, dass die Gedanken, die ich habe, mit euch hier zu teilen, dass mein gesamtes Predigtkonzept, das ist auch genau das, was ich hier vorne liegen habe, damit ihr mal seht, was wir denn so tun, wenn wir sowas vorbereiten. So sieht die ganze Sache aus. Mir ist es wichtig, dass ihr versteht, wie ich vorgehe, weil sonst seid ihr am Ende irritiert und denkt, was hat er mir denn die ganze Zeit erzählt? Wir werden uns um Josua Kapitel 1 kümmern, im ersten Teil, da steht da, Erkenntnisse aus Josua Kapitel 1. Ja, werden mal schauen, was denn da so drin steht. Und dann, seht ihr da, Anwendung aus Josua 1, dann werden wir mal hergehen und werden das Erfolgsrezept, was wir aus Josua Kapitel 1 sehen, werden wir anwenden auf uns. Seid ihr dabei? Habt ihr? Ja? Das kann also sein, dass wir hin und wieder mal über ein und dieselbe Sache reden, aber wir sind an 2 verschiedenen Punkten. Also es ist wichtig zu verstehen, ja. Deswegen gehen wir da einfach mal durch und schauen einfach mal, was Gott für uns heute Morgen So eine lange Einleitung habe ich noch nie gehabt, vorbereitet hat. Okay, dann hoffe ich, dass ihr alle dabei seid. Dann gehen wir mal los. Erkenntnisse aus Josua Kapitel 1. Und da ist es mir wichtig, dass wir das einfach mal durchlesen, gemeinsam. Dass wir einfach mal sehen, was da eigentlich drin steht. Also diejenigen, die eine Bibel haben, die können das sehen. Ich habe hier eine Schlachterübersetzung. Ich hoffe, das haut euch gleich nicht die Socken weg. Ich könnte aber auch... Nimm mal Hoffnung für alle, oder? Ich nehme Hoffnung für alle. Das passt, denke ich, besser. Das ist das, was Gott mit Josua teilt, ganz am Anfang seiner Berufung. Da sagt Gott zu Josua: Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können, steht in Vers 5. Denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich ab von dir. Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen, bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben lang ganz danach ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ist das super? Das ist doch mal ein Zuspruch Gottes, oder? Das, was Gott hier klar macht, und das ist so die erste Erkenntnis, die ich hier in diesem Ding sehe, Erbe im Leben von Josua. Wir haben ein kleines Übersetzungsproblem in Vers 6. In der Elberfelder Bibel ist es ein bisschen schöner ausgedrückt. Da steht nämlich: Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen gebe und was ich ihren Vätern geschworen habe. Es gibt eine Situation bei Abraham, wo Gott Abraham zusagt: Ja, Land Israel, du sollst ein großes Volk sein. Und du wirst ein Segen sein unter den Völkern. Das ist das, was Josua hier ein paar hundert Jahre später durchsetzt. Land, Volk, Segen, das ist das, worum es hier geht. Und das ist das, was Gott hier klar macht. Hier geht es um das Erbe, was Gott Israel zugesprochen hat. Okay, seid ihr alle mit mir? So, Bauchgefühl ist synchronisiert, wunderbar. Das heißt, das, was Gott vorbereitet hat als sein Erbe, ist die Identität, ja, von 2 Millionen Menschen, die da an diesem Fluss stehen. Dieses Land gehört ihnen, das hat Gott ihnen versprochen. Sie haben es noch nicht, aber sie stehen da und sie sehen es. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Erbe im Leben von Josua. Das hat etwas mit Identität zu tun. Was wurde ihnen zugesprochen? Konnten sie irgendwas daran ändern, dass sie nicht Erbe sind? Oh, nö, ich gehe jetzt wieder zurück, ja, nach Ägypten, keine Lust mehr, 40 Jahre wieder zurück irgendwie. Hätte nichts gebracht, oder? Weil die Verheißung Gottes ist da und er hat sie dem Volk Israel ausgesprochen. Es gibt Rechte und Pflichten eines Erben. Ne? Die stehen da und müssen das Land einnehmen. Josua soll das Land verteilen an diese Leute. Ich denke mal, das ist so der erste Punkt, den wir lernen, den wir auch nachher übernehmen in die Anwendung. Ja, wir sind Erben. Und es ist eine wichtige Geschichte, damit wir lernen, damit wir wissen, wer wir sind und was Gott uns zugesprochen hat. Dass wir eine Identität haben. Okay, Punkt abgehakt, nächster Punkt, alles klar. Das nächste, was wir sehen, sehen wir ein paar Verse weiter. Habe ich das da stehen? Gottes Wort im Leben von Josua. Im Vers 7 steht ja: Sei mutig und entschlossen. Bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein ganzes Leben lang danach ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das ist mal eine Zusage, oder? Halt dich an mein Wort und es passiert alles das, was du tust. So ungefähr ist die konzentrierte Kurzform. Hier sagt Gott dem Josua: Pass mal auf, ich habe dir ein Erbe hinterlassen, aber wenn du hergehst, daran zweifelst, dann wirst du scheitern. Du wirst keinen Erfolg haben. Wenn du hergehst und das in Zweifel ziehst, was ich dir zuspreche, ist ein Sieg nicht möglich. Das ist das, was Gott hier dem Josua klar macht. Deswegen ermutigt Gott, den Josua herzugehen und über dieses Erbe nachzudenken. Über das, was Mose hinterlassen hat, über die Offenbarung, die er klar gemacht hat über Gott, wer Gott ist als Person. Darüber nachzudenken und sich danach auszurichten, sein ganzes Leben lang. Weil nur dann, wenn du dieses Erbe verstehst und begreifst, was Gott dir zusagt, bist du in der Lage, auch natürlich dementsprechend zu leben. Wenn du hergehst und das Erbe in Zweifel ziehst, hast du das Problem mit deiner eigenen Identität. Wenn du dir nicht sicher bist, wer bin ich jetzt eigentlich? Bin ich wirklich der Leiter Israels von Gott eingesetzt? Ja, auch als es da mal hart auf hart kommt, könnt ihr euch an die Geschichte mit Ai erinnern, wo irgendeiner was geklaut hat und das im Zelt verbuddelt hat. Es war kein Sieg da. Josua hat von Gott den Zuspruch gehabt, dass er der Leiter Israel ist. Und er wusste ganz genau, Gott ist an meiner Seite. Und er kannte den Willen Gottes. Und er wusste, wer er ist. Was Gott ihm zugesprochen hat. Und deswegen konnte er so handeln. Das heißt, derjenige, der das Erbe kennt, kann im Rahmen und auf Plattform dieses Erbes frei arbeiten und leben, weil er weiß, was Gott ihm für Grenzen gegeben hat. Ist das richtig? Ja? Ich denke, es gibt aber auch Motivation, weil wir in diesem Erbe, was ja der Josua hier zugesprochen bekommt, erfährt, was Gott von ihm möchte. Sei stark und mutig. Denk darüber nach. Du bist der Kerl, den ich haben will. Das ist das, wie Gott dem Josua klar macht, wer er ist. Gott fordert aber auch Verantwortlichkeit von ihm, ne? Er macht klar, dass der Erfolg dieser Mission davon abhängt, was zu tun? Darüber nachzudenken, wer Gott ist. Ziemlich verrückte Geschichte. Hier steht: Denke Tag und Nacht über meine Gebote nach, damit du dein ganzes Leben danach ausrichtest. Was passiert dann? Da steht ja dann, also es geht dann weiter. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das heißt, wenn wir das geschnallt haben, was Gott von uns möchte, wenn wir die Offenbarung, was er von uns will in unserem Leben haben, dann haben wir Erfolg. Ist das so? Schön. Gott spricht ihm zu: Verändere dein Denken. Denk nicht über das nach und zweifel, zieh das nicht in Zweifel, was ich dir zusagen werde. Verändere dein Denken und richte dich nach dem aus, was ich zu sagen habe. Weil ich bin derjenige, der die Ewigkeitsperspektive hat. Du hast nur eine zeitliche Perspektive. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir manchmal zweifeln, wenn wir hier konfrontiert werden mit Sünde, ob wir sie nun tun oder nicht. Ja, wir haben eine zeitliche Perspektive. Oh, ich muss das jetzt tun. Oh, ich will es aber. Wenn wir die Perspektive haben, die Ewigkeit ist, und wir sehen, wer wir sind, und das verstanden haben, haben wir eine ganz andere Handlungsfreiheit. Wir können sehen, was Gott von uns möchte, wie sein Wille ist und welche Tools und Hilfsmittel uns zur Verfügung stehen, um in der richtigen Art und Weise zu leben. Ich stand neulich auf dem Golfplatz. Das hört sich jetzt ein bisschen proletisch an, aber ich habe halt nur dieses Beispiel. Ich muss mal gerade das Ding hier mal hochklappen, dann kann ich meine Bibel da nämlich hinlegen. Und irgendwie alle Golflehrer kommen aus dem Ausland. Also meiner kommt aus Kanada. Und ich stand dann da, mein Ball hatte ich hier und ich hatte meinen Schläger in der Hand. Und ich hatte genau 12 Uhr zur Fahne, also hier war ein Baum und da war die Fahne, hatte ich diesen Baum, einen Riesenbaum. Und ich stand davor mit meinem Ball. Und ich sagte, Trainer, ich kann die Fahne nicht sehen, das ist Ziel, wo der Ball ja versenkt werden soll. Das waren so 300 Meter weit weg. Und interessant ist, so eine Perspektive, ja, von einem Trainer zu bekommen. Der stand dann da, guckte sich das an und sagt, well, Markus, dieser Baum ist kein Problem für dich. Das Problem ist zwischen deinen Ohren. Ein Baum ist 90% Luft. So habe ich das noch nie gesehen. Ein Baum ist 90% Luft. Ich fand, er war sehr präsent in meinem Leben. Er stand nämlich genau vor meinem Ziel. Genau das ist das, was Gott euch klar machen möchte. Ja, viele Probleme werden plötzlich 90% als Luft offenbart, wenn ihr hergeht und den Willen Gottes kennt und euer Denken danach ausrichtet. Ja, well, the problem ist zwischen der Ohren. Das habe ich dann auch verstanden. Gott geht weiter. Vers 9. Ja, sind wir beim dritten schon. Schaut mal hier. Sieg im Leben von Josua. Ja, also ihr haltet gut durch. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir weiter. Vers 9, da kommen wir zum dritten Abschnitt. Da sagt er, ja, ich sage dir noch einmal. Also, hey, es ist wirklich wichtig, Josua. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Warum? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Auch hier wieder die Sache mit dem Denken. Ja? Hey, bitte denk über die richtigen Sachen nach. Hab das richtige Denken. Interessant ist ja, hier wird über zwei Sachen gesprochen. Lass dich nicht einschüchtern. Was ist denn einschüchtern? Von wo passiert denn das? Es kommt meistens von außen in mein Leben rein. Kollege, hey, was hast du wieder gemacht? Wenn du in Zweifel gezogen wirst in deiner Persönlichkeit, wenn du hergehst, ja, einschüchtern, ist ja etwas, was von außen in mein Leben reintritt. Wenn Leute dich in Frage stellen, wenn sie dich kontrollieren. Hey, Reisekosten richtig gemacht? Habe ich sie richtig gemacht? Ja? Einschüchtern ist etwas, was von außen in mein Leben reintritt. Das finde ich. Das ist dann, wenn ich hergehe, ja, und die Sicherung, die göttliche, geht raus, ja, und ich denke, oh Gott, oh, ich armer Knopf, was habe ich wieder getan und ich überhaupt und so und du. Und das gesamte, ja, Haus bricht zusammen, was du an positivem und gutem Denken hast. Hab keine Angst, sagt Gott zu Josua. Was ist denn das für eine Position? Wo fängt denn Angst an? In mir drin. Und Angst tritt nach außen raus, oder? Das sind beide Positionen, ne? Ja? Hab keine Angst. Auch hier wieder die Position, denk richtig. Ich habe es dir zugesprochen. Ich bin da. Ich bin da. Was zum Henker soll passieren? Ich bin da. Angst? Ich bin da. Kein Problem. Und ich denke mal, das ist auch für uns eine sehr schöne Geschichte, ja? Ja? Wie begegne ich meinen Feinden? Und was mache ich daraus? Die andere Geschichte, wovor habe ich Angst? Und was mache ich daraus? Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hergehen und das in die richtige Perspektive setzen. Ich habe neulich von einer Studie gehört, die mich ein bisschen, also was mein Denken angeht, beschäftigt hat. Und in dieser Studie hieß es, dass 50% aller Männer bis, ich meine, 60 Jahre alt und 70% aller Frauen bis zu diesem Datum eine Depression schon durchgemacht haben. Ungefähr 25% bei beiden, ich glaube, bei Männern war es noch ein bisschen weniger, ihr wisst ja, die sind ein bisschen fauler, zum Arzt zu gehen, wurde in irgendeiner Art und Weise medikamentös oder auch klinisch behandelt. Das ist eine ganz schöne Menge. Nach dem, was wir hier lesen von dem Josua, frage ich euch einfach mal, hat der Mann Grund gehabt oder hätte er einen Grund gehabt, in irgendeiner Art und Weise depressiv zu werden? Ja? Wegen den Leuten, ne? Wegen den 2 Millionen. Er hätte 2 Millionen Probleme, okay. Hätte er vielleicht gehabt. Aber was wiegt denn mehr? Die Zusage Gottes oder die 2 Millionen Menschen, die ihm lauter Probleme bereitet haben? Ja, das ist aber auch nur eine kurze Perspektive, oder? Danach wäre er ja beim Herrn gewesen. Hätte er Party gefeiert. Mir ist es wichtig, und hier möchte ich auch den Punkt machen, versteht ihr, wie wichtig es ist, über die richtigen Sachen nachzudenken? Weil nur das zeigt am Ende, wer wir sind als Person, wie wir über Sachen denken und was am Ende dabei rauskommt, welche Frucht da am Ende rauskommt. Genug Theorie. Jetzt gehen wir auf die Anwendung, okay? Seid ihr alle dabei? Super. Okay, weil die wichtige Sache ist ja in diesem Punkt, wir wollen ja hergehen, was lernen wir daraus? Das heißt, ich möchte das alles jetzt in die Perspektive des Neuen Testamentes ziehen. Das heißt, was hat denn Gott für ein Erbe? Welche Strategien des Sieges hat er denn uns mitgegeben? Und was möchte er uns denn sagen? Seid ihr der Meinung, dass wir ähnliche Zusagen im Neuen Testament haben oder vielleicht sogar noch viel genialere? Das war eigentlich jetzt ein Motivationsversuch von euch, alle Ja zu sagen. Schon, oder? Ja. Okay, ich sehe, ihr seid alle dabei. Dann versuchen wir das mal. Versuchen wir das einfach mal. Gehen wir mal zu dem Thema Erbe. Kannst du mal da draufdrücken? Nochmal? Sei mutig. Klicke. Ich habe ganz normal, ne, hier. Ja, genau. Super. Das sind die beiden Bibelverse, die wir gleich lesen. Was ist denn unser Erbe? Was ist das, worauf wir unseren Sieg gründen können? Und da haben wir ja Punkt 1, Sieg, hatten wir da drin. Das ist das, was wir in diesem Diagramm gesehen haben. Und was ist das, was wir lernen sollen? In Hebräer Kapitel 12, Vers 2, das habe ich hier hingetan, ja, an die Wand gehauen, da steht, dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Das heißt, was ist unser Fokus in Krisensituationen? Links und rechts oder Jesus? Aha, okay. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Wer kümmert sich darum, dass du ordentlich ankommst, das Ziel erreichst, bei ihm bist? Das ist Jesus selber, nicht du. Also mach dir keinen Stress von wegen, ich habe zu wenig Glauben und das mit dem Senfkorn, ich habe das nicht ganz geschnallt. Hey, ganz relaxed. Er kümmert sich darum, dass du am Ziel ankommst. Er hat alles dafür getan, dass du am Ziel ankommst. Deswegen ist links und rechts auch nicht so wichtig. Ja, so Petrus-mäßig auf dem Wasser und so, ihr wisst Bescheid. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Ihr könnt jetzt Amen sagen, wenn ihr wollt, das wird ganz gut passen jetzt. Er ist der Sieger. Und macht es nicht Sinn in unserem Leben, sich an den Sieger zu halten und dann siegreich auch über all die Probleme, Sorgen und Nöte und vor allen Dingen über unser eigenes Denken, das alles zu überwinden? Macht das nicht Sinn? Dann sollten wir uns doch an diese Strategie halten. Weil dann, wenn du dein Denken bindest an Sachen, die vergänglich sind, dann geht's nur abwärts. Dann geht's nur abwärts mit unserem Denken. Weil alles das, woran du dein Denken bindest, hat immer einen zeitlichen Bezug. Aussagen, die Leute über dich getroffen haben, sind sie Realität oder haben sie einen zeitlichen Bezug? Natürlich, derjenige, der steht vor dir und sagt dir, du bist ein Depp. Hat er recht? Vielleicht. Aber ist das deine Position? Nein. Ja, du bist vielleicht ein Kind Gottes, was gerade in diesem Augenblick ein kleines mentales Problem hat, aber du bist kein Depp. Richtig? Das ist wichtig. Wenn du hergehst und du sagst, na, nimm mal die statistische Wahrheit von 70%, bist du jemand, der ein depressives Problem hat? Nein. Bist vielleicht ein Kind Gottes, was einen Durchhänger hat? Versteht ihr, wie wichtig das ist? Warum das alles? Weil wir denjenigen kennen, der den Sieg bereits errungen hat. Wir kennen den Sieger. Amen. Ah, danke schön. Ah, super. Schatz, können wir noch jemanden zum Kaffee einladen? Nein, okay. Schauen wir, nächster Bibelvers in Johannes Kapitel 5, Vers 4. Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles. Steht da eine Einschränkung? Nein, ne? Was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Interessant ist, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich die Folge von Sieg? Es ist für mich eine riesengroße Floskel. Ich bin Sieger. Schaut, ich bin Chris. Fisch auf dem Auto. Sieger. So sehen Siegertypen aus. Was ist eigentlich die Folge von Sieg? Und was passiert, wenn du diesen Sieg nicht einnimmst? Der Sieg über die Sünde. Der Sieg über deinen Zweifel. Was passiert dann? Wollen wir uns das mal angucken. Sieg hat immer etwas mit Frieden zu tun, oder? Macht euch darüber mal Gedanken. Hast du Frieden in deinem Leben? Du hast dann Frieden in deinem Leben, wenn du in diesem Sieg lebst. Wenn du diesen Sieg annimmst. Sieg bringt immer neue Gesetze. Was will er uns damit sagen? Haha. Wenn du ein Land einnimmst, hast du die Möglichkeit, deine eigenen Gesetze zu machen. Jesus Christus hat das Land eingenommen. An dem Tag, als er gestorben und wieder auferstanden ist, hat er die gesamte unsichtbare Welt neu aufgeräumt. Er hat mir kurz dem Satan klar gemacht, du pass mal auf, das mit dem Regieren klappt nicht mehr, weil ich bin jetzt der Chef im Hause und du kannst gehen. Du hast keine Macht mehr. Das Thema ist erledigt. Derjenige, der siegt, ist in der Lage, neue Gesetzmäßigkeiten zu gründen. Sieg bringt meistens eine Neuordnung. Ja? Also ich meine nicht sowas wie in Georgien, da was da jetzt so abgeht. Da kommen irgendwelche Russen, besetzen das Land, aber eigentlich auch nicht. Die ganze Welt ist dagegen, aber irgendwie dann doch nicht. So ist kein Sieg. Und so ist auch keine moderne Kriegsführung. Nicht in unserem Leben. Jesus Christus ist derjenige, der ein für alle Mal den Sieg errungen hat. Das ist schon passiert. Und interessant ist auch, eigentlich brauchen wir den Sieg noch nicht mal annehmen, sondern wir leben bereits in ihm. Wir haben ihn bereits. Das nennt man, glaube ich, Vergangenheitsform. Irgendwie sowas. Ja, du hast recht, es ist 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Der Autor entschuldigt sich. Der nächste Punkt, den ich habe, was man von Josua lernen kann, Gott spricht ihm einige Male zu, ich bin mit dir. Das nächste, was wir sehen an dieser Geschichte, die wir sehen in Josua Kapitel 1, ist die Präsenz Gottes. Durch den Sieg am Kreuz und über die Sünde und durch den Sieg der Auferstehung, weil das sind ja zwei Sachen passiert. Als Jesus Christus gestorben ist, hat er welchen Sieg errungen? Den Sieg über die Sünde. Als er wieder auferstanden ist, hat er welchen Sieg errungen? Den Sieg über die Herrschaft des Teufels. Er ist abgesetzt. Ja. Und hier ist es auch wiederum wichtig, dass wir über die richtigen Sachen nachdenken. Wenn wir stehen bleiben, alleine am Kreuz von Golgatha, dann sind wir sündige Christen. Wir haben einen Herrn, der für uns gestorben ist. Wir haben unsere Sünden vergeben bekommen und fertig. Da dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Weil der Sieg deines Alltags, der beginnt erst mit der Auferstehung. Weil du erst an dem Tag der Auferstehung alle Mittel in die Hand bekommst, dem Satan klarzumachen, dass er in deinem Leben nichts zu suchen hat. Erst die Auferstehung macht uns alltagstauglich. Warum? Weil du die Möglichkeit bekommen hast, über das, was der Satan in dein Leben reinlegen möchte, zu herrschen. Ist euch das so bewusst geworden, gewesen in der Vergangenheit? Deswegen müssen wir unbedingt beide Sachen zusammen sehen. Das gehört beides untrennbar zusammen. Für mich ist Josua Kapitel 1 so etwas wie der Missionsbefehl der Israeliten. Ja, unser Missionsbefehl steht in Matthäus Kapitel 8. Da kannst du mal die nächste Folie machen. Ja. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch. Ist das dasselbe, was der Josua auch gehört hat? Ich bin bei dir. Warum ist denn das so wichtig, dass er bei uns ist? Weil Gott immer Nähe möchte. Warum ist Jesus Christus gestorben? Weil Gott Beziehung möchte zu uns. Jesus Christus hat diese Beziehung hergestellt und deswegen möchte er sie uns zusagen. Ich bin bei dir. Ich habe mir gedacht, wie erkläre ich denn das am allerbesten, und bin leicht in Verzweiflung geraten, und dann ist mir etwas eingefallen. Was war der kritischste Punkt am Kreuz, als Jesus Christus gestorben ist? Es war doch der Punkt, wo Jesus Christus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr lernen und reinkommen, dass wir dieses unbedingte, solide Wissen haben, Gott ist bei mir, er ist hier. Du bist die Präsenz Gottes. In deinem Alltag, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in den Konflikten, die du hast, in deiner Klasse. Du bist da, wo Gott ist, und Gott ist da, wo du bist. Und das ist untrennbar zusammen. Und wie schrecklich das ist, in der Ferne Gottes zu leben. Das hatten wir schon mal in unserem Leben, und das ist etwas, was wir abgeschaltet haben. Und Gott sagt dir, ich bin bei dir. Und wie lange? Bis ans Ende dieser Welt. Für immer. Ziemlich ewig. Amen. Super. Was ist denn wichtig, wenn wir das wissen? Wir haben eben über unser Denken geredet. Bringt mich mein Gefühl näher zu dieser Wahrheit, dass er bei uns ist? Nein, ne? Sind Gefühle wichtig? Natürlich sind Gefühle wichtig. Aber Gefühle, die uns wegbringen von dem, was Wahrheit ist, die bringen uns auch weg von dem, was wir bekommen haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Hast du ein Problem in deinem Denken? Gott ist da. Hast du ein Problem in deinem Handeln? Ja, immer wieder so dieselbe Sünde. Hey, übrigens bist du kein Sünder. Ich muss dich da leider enttäuschen. Ich habe neulich gesehen in meiner Bibel, das war ein revolutionärer Gedanke, es gibt keinen Brief der Sünder, die in Ephesus wohnen, sondern nur die Heiligen in Ephesus. Also ihr müsst nicht alle nach Ephesus ziehen, die gibt's auch in Bretten. Ey, ihr seid heilige Gotteskinder. Der ein leichtes Problem vielleicht hin und wieder hat mit dem, was er tut. Aber deine Position ist wichtig. Wo stehst du? Und Gott hat dir das zugesprochen. Wichtig ist auch, wenn wir das sehen, Gebete holen Gott nicht näher zu uns. Warum? Weil er ja schon da ist. Wir kriegen auch nicht mehr Gott, weil er ja schon zu 100% da ist. Das ist immer der Augenblick, wo der Jürgen mich kritisch anguckt. Auch mehr Lobpreis holt Gott nicht mehr runter. Auch nicht mehr Predigt, weil er schon da ist. Und wie sieht es aus, wenn du weißt, wie Gott herrscht in deinem Leben oder herrschen kann in deinem Leben? Und wenn du weißt, dass er der Sieger ist und dass er permanent da ist? Hilft es nicht, wenn du Gedanken hast, die rumkreisen in deinem Leben und in deinem Denken? Ich bin nichts wert, ich hab's wieder vermasselt, ich bin so eine Flachnase. Dann zu vergegenwärtigen, wo Gott ist und was er tut und was er kann in deinem Leben. Ändere dein Denken. Kommen wir schnell durch, oder? Na, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich weiß nicht, ob das ein paar Leute mitgekriegt haben von euch. Vor den Sommerferien ist mein Vater ganz plötzlich verstorben. Und interessant war es für mich, dass ich jetzt nicht mehr darüber predigen muss, ein Erbe zu sein, sondern ich war es plötzlich. Nicht viel. Aber ich fand es interessant, was das deutsche Erbrecht so drauf hat. Ein Beispiel war, die Wohnung von meinem Vater, also er wohnt in der Nähe von Köln da oben, hat einen Schlüssel gehabt und wir durften den Schlüssel nicht der Vermieter geben. Warum? Deutsches Erbrecht sagt, er ist nicht Erbe, deswegen darf er keinen Zutritt zu dieser Wohnung haben. Puh, hab ich nie gewusst. Darf er nicht haben. Der darf in die Wohnung nicht rein. Weil plötzlich alle die mit demjenigen verwandt sind, der verstorben ist, die Erben sind. Die haben Anrecht auf alles das, was da ist und übernehmen alle Rechte und Pflichten. War mir so nicht bekannt. Ich habe gedacht, naja, kann er halt rein, mal einen Zählerstand ablesen oder so. Der darf da nicht rein. Was ich aber auch interessant fand und was ich dort gelernt habe, in einem Augenblick ist das Leben eines kompletten Menschen transparent. Ich habe Kontoauszüge von 1979 gefunden, Schulzeugnisse von mir, Fotos, die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Verlorene und gewonnene Gerichtsprozesse habe ich gefunden. Ein ganzes Leben ist auf einem Schlag plötzlich komplett transparent. Wie ist das mit uns als Erben? Jesus Christus ist gestorben, genau aus diesem Grund, damit wir dieses wertvolle Gut, dieses Erbe komplett antreten können. Es gehört dir, weil Jesus Christus gestorben ist. Und er hat auch gleichzeitig sein gesamtes Leben, sein gesamtes Erbe transparent dir gegenüber gemacht. Ja? Im Hebräerbrief steht, dass wir einen Fürsprecher haben vor Gott, der alles erlebt hat und durch alles mit durchgegangen ist, was wir auch erleben. Und das ist das, was wir sehen können in der Bibel. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, haben wir ein Problem, weil es gibt nur eine Wahrheit, die uns frei machen kann und die steht da geschrieben. Und wenn wir uns um diese Wahrheit nicht kümmern, dann haben wir ein Problem, weil wir nicht in der kompletten Fülle leben, was uns eigentlich zusteht. Es geht nicht darum, was du bekommst, weil du hast es ja schon. Du musst nur darin leben. Ich habe 3 Bibelverse gefunden im Epheserbrief. Ich liebe den Epheserbrief. Jeder, der Erbe verstehen will, sollte Galater und Epheser lesen. Es ist super. Können wir mal weiterdrücken? Genau, hier sind sie. 3 Bibelverse aus dem Epheser. Da waren sie. Ich kann die lesen. Ich habe sie hier noch stehen. Das Technikteam relaxt mal ganz cool durch. Die kennen wir schon. Ich lese sie einfach mal vor. Epheser Kapitel 1, Vers 11. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als sein Erbe eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Ihr arbeitet dran. Relax durch. Genau. Super. Epheser Kapitel 1, Vers 14. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unser himmlisches Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, also nicht nur ein Teil, alles. Die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Dann Vers 18. Er öffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ich möchte dich bitten, hör auf zu arbeiten für das Erbe. Das bringt nichts. Ich müsste eigentlich sagen, vergiss es, du brauchst doch nicht mehr versuchen, ein guter Christ zu sein. Jesus Christus hat gesagt, du bist gut, weil er alles vergeben hat. Und aus dieser Kraft heraus können wir gute Frucht bringen. Aus dieser Verpflichtung heraus können wir ein Leben gestalten, und weil wir sind diejenigen, die handeln können. Jemand, der nicht gläubig ist, würdet ihr sagen, dass derjenige handeln kann in seinem Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird durch die Gegend geschubst, ja, wie ein Ball im Flipper. Ja, kennt ihr Philipper? Okay, ja. Derjenige, der Jesus Christus kennt, ist in der Lage, wieder zu handeln, weil er alle Werkzeuge in seinem Leben bekommen hat, zurückbekommen hat von Gott selber, ja, sein Leben zu gestalten. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, so wie hier im Epheserbrief steht, wer wir sind und was Gott aus uns gemacht hat. Unsere Position ist wichtig, damit wir unsere Position mehr in unserem Alltag leben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das lassen wir noch gerade. Der nächste Punkt, den wir bei Josua gesehen haben, war Entschlossenheit. Gott ermutigt Josua, komplett bei der Sache zu sein. Er soll entschlossen seinen Weg gehen. Er soll nicht abweichen. Er soll keine Angst haben. Kannst du die nächste Folie machen? Er soll danach handeln. Wer meine Worte hört, das sehen wir im Neuen Testament, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Möchtest du dein Leben auf felsigen Grund bauen? Dann halte dich nah an das, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. An seinen Willen, an seinem Herzen. Weil wenn du dich da aufhältst, dann wirst du Sieg haben in deinem Leben. Und wichtig ist, dass wir nicht das alleine hören, sondern auch tun. Wie tun wir es denn? Gott spricht Josua an auf das richtige Denken. Bewege meine Worte in deinem Herzen. Und ich glaube, wir machen das manchmal ein kleines bisschen anders. Stellt euch euer Leben vor wie ein Haus. Ja, und in einem Haus sammelt sich hin und wieder Müll. Also so ist es zumindest bei mir und bei meiner Tochter. Entschuldigung. Was wir hin und wieder tun ist, dass wir in diesem Haus sitzen und uns wundern, ziemlich viele Fliegen hier. Da, die nerven aber alle total. Und was wir tun als Christen ist, dass wir das Flugverhalten von Fliegen studieren. Wir kümmern uns sogar um das Paarungsverhalten von Fliegen und versuchen herauszufinden, warum es sie gibt und was sie tun in unserem Leben. Verscheucht das die Fliegen? Nö, ne? Jesus Christus hat versprochen, unser Haus aufzuräumen und den Müll wegzuschmeißen. Dann sind wir auch die Fliegen los. Deswegen möchte ich euch bitten, kümmert euch nicht länger um eure Unzulänglichkeiten. Trainieren ist natürlich wichtig, aber geht davon aus, dass ihr alle Hilfsmittel bekommen habt dafür, um diese Fliegen loszuwerden. Jesus Christus ist dazu gekommen, unser Haus aufzuräumen, den Müll wegzuschmeißen. Kümmert euch nicht um die falschen Punkte in eurem Leben. Nicht den schwarzen einen auf dem Blatt Papier, sondern um das Weiße drumherum. Weil Gott hat uns zugesprochen, dass wir heilig sind, dass wir gerecht gemacht worden sind, dass wir abgewaschen worden sind und seine Kinder sind. Okay? Die restlichen Bibelverse habt ihr, denke ich, schon durchgelesen. Deswegen gehen wir gleich weiter zu dem nächsten Punkt. Nächste Folie. Genau. Erfolg! Den hat Gott ja dem Josua zugesprochen. In Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, also um sein Reich. Für diejenigen, die die alten Bibelverse noch im Kopf haben, ja, sorgt euch um sein Reich und lebt nach seinem Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Interessant ist auch bei Josua, die Größe des Volkes, die Wahl der Waffen, die Menge an Waffen, spielt für Gott doch überhaupt keine Rolle. Gott hat dem Josua nicht durch technologischen Vorteil Sieg versprochen, sondern durch das richtige Denken. Ist das richtig? Ist interessant, oder? Er hat auch nicht gesagt, du, weil du so und so viele Leute hast, gewinnst du. Und weil du diese Spieße hast und den Pfeil und Bogen, deswegen gewinnst du. Nein, er hat gesagt, sondern weil du dich an mein Wort hältst. Deswegen ist die Qualität deiner Waffen und die Masse deiner Waffen ist nicht ausschlaggebend, sondern die Masse an Offenbarung, was Gott in deinem Leben tun will. Habe ich den Römer 8 da stehen? Ja, genau. Der Zuspruch, den Gott den Josua gegeben hat, dass er siegen wird, den sehen wir in Römer Kapitel 8. Er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen. Gehen wir weiter. Weil der Detlef, der rutscht da hinten schon rum. Ich sehe das schon von hier hinten. Ich gebe mir Mühe. Wir kriegen das hin. Aber wir sind auch schon kurz. Wir haben es gleich. Wir hatten ja die beiden Punkte eben wegen Einschüchterung und Angst. Könnt ihr euch daran erinnern? Das übersetzen wir uns jetzt mal. Und ich denke mal, wie gelassen kannst du mit persönlichen Angriffen umgehen, wenn du die Wahrheit über dich selber weißt? Wie viel Angst musst du vor Menschen haben, wenn du weißt, wie Gott über dich denkt? Wenn du die Position kennst, die Gott dir gegeben hat? Keine. In der nächsten Folie sehen wir auch wieder 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt. Was ist damit gemeint? Ich habe jahrelang über diesen Bibelvers rumgegrönt. Das kriegen wir gleich hin. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn du dein Leben, dein Denken an Menschen bindest und das lieb gewinnst, wie sie dir dein Selbstwertgefühl streicheln. Du musst das besitzen, du musst das haben, nur so kannst du sicher sein und leben. Dann muss ich dir sagen, dann hast du mehr und mehr diese Welt lieb. Und warum entspricht dieses Denken nicht dem Willen Gottes? Weil dich dieses Denken immer nach unten ziehen muss. Und weil du dein Herz an Sachen hängst, die keinen Ewigkeitswert haben. Die nicht existent bleiben werden in seinem Reich. Deswegen ist es so schwer, weil das Denken dieser Welt uns immer zwangsläufig von der Liebe des Vaters trennen will. Ja? Eine heftige Situation in deiner Vergangenheit, wo du ein Trauma entwickelt hast, wo du hergegangen bist, permanent darüber nachdenkst, was dich bestimmt in deinem Alltag und in deinem Leben. Eine Sünde, die du getan hast, die so heftig war, dass du hergehst und meinst, ich kann nicht mehr. Ist das die Realität über dein Leben? Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird dich frei machen. Und er hat dir gesagt, es ist dir alles vergeben. Das, was passiert ist, das, was in diesem Augenblick passiert und das, was passieren wird, das ist die Wahrheit über dich. Deswegen lasst uns nicht eingeschüchtert sein durch das, was uns die Welt konfrontiert, sondern lasst uns selbstbewusst Gottes Kinder sein und sagen, ich stehe hier und das ist die Position, die Gott mir gegeben hat. Und das ist erst einmal Wahrheit. Das zweite Ziel von Satan, das erste ist Einschüchterung, das zweite Ziel ist ja Angst. Das haben wir auch bei Josua gesehen. Und Angst ist ja etwas, was in uns selber stattfindet. Und da gibt es auch einen schönen Bibelvers, den sehen wir auf der nächsten Folie. In Johannes 16, genau. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Das hatten wir ja eben auch gesagt. Wenn Jesus Christus den Sieg hat, ist in euch automatisch Frieden. Ist ganz klare Schlussfolgerung. Willst du Frieden haben, dann überlege dir, was in deinem Leben gerade los ist, wo ein Kampf stattfindet. Und geh her und befriede diesen Teil, indem einfach Jesus da derjenige ist, der regiert. In der Welt habt ihr Angst. Ist das wahr? Oh, kriege ich so viel Geld von der Steuer zurück? Ich brauche das Geld unbedingt. Oh, was ist mit meinem Kontostand los? Was ist mit meiner Arbeit los, mit meinem Arbeitgeber? Hält das Auto noch bis zum nächsten TÜV? Also ich glaube, selbst für Autos gibt es eine festgesetzte Zeit. Deswegen braucht ihr keine Angst haben. Und selbst euer Chef ist von Gott eingesetzt und vor dem braucht ihr keine Angst haben. Und vor eurem Kontostand braucht ihr auch keine Angst haben, weil der definiert niemals, wer ihr seid. In der Welt habt ihr Angst, aber hier müsst ihr euer Denken ändern. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Wie ernst ist es Gott mit Josua? Dreimal sagt Gott zum Josua dasselbe. Auf der nächsten Folie sehen wir das. Sei stark und mutig. Sei mutig und entschlossen. Also sei handlungsbereit. Sei mutig und entschlossen. Damit schließt Gott jeden einzelnen Punkt ab. Und das möchte ich auch euch ausrufen. Ihr seid Leute, die handlungsfähig sind. Es ist eine Lüge, dass du hergehst und du musst in irgendeiner Art und Weise straucheln, ja, wenn du Mist baust. Das ist eine Lüge. Du bist handlungsfähig, weil Jesus sich schon darum gekümmert hat. Sei mutig und entschlossen. Steh auf und kämpf dagegen an mit Wahrheit. Und das Schöne ist, die Welt muss dir einreden durch positives Denken, wer du denn bist. Ist das Wahrheit? Nein, warum? Weil es nicht aus der Perspektive Gottes ist. Wenn du dich mit Wahrheit beschäftigst, bist du in der Lage, hier mehr und mehr Siege zu erreichen. Deswegen sei stark und mutig. Gott hat dir alles gegeben, damit du das wirklich hinbekommen kannst. Auf dem nächsten Zettel sehen wir die Hausaufgabe, die ich euch mitgeben möchte. Das sieht nämlich genau so aus. Und wenn ihr sagt, naja, das macht Sinn und ich möchte an diesem Thema arbeiten, was der Markus versucht hat, irgendwie, ich hoffe, es ist irgendwie angekommen, dann hat die Helene jetzt da drüben Zettel. Ich habe 20 gemacht, deswegen nimmt erstmal bitte die Ehepaare je nur eins mal mit. Arbeitet das für euch durch in eurer stillen Zeit. Geht die Bibelverse mal durch, ja, und schaut das euch wirklich mal an. Wenn ihr wollt und ganz viel Mut habt, dann nehmt doch diesen Zettel und betet den mal durch. Ja? Geht mal her, schaut euch diese Punkte bitte an, es sind auch Bibelverse dabei, und findet heraus, welche Zusagen Gott euch gemacht hat. Im nächsten Gottesdienst in 2 Wochen möchte ich viel, viel mehr darauf eingehen, wie wir denken und was richtiges Denken ist. Das heißt, ich möchte viel mehr in die Praxis. Heute habe ich euch ja mit Bibelversen noch und nöcher beschmissen. Es tut mir leid, aber ich habe gedacht, das wäre so der richtige Weg. Bin mal gespannt, wie euer Feedback ist. In 2 Wochen möchte ich viel mehr darüber sprechen, was wir in unserem Denken ändern müssen und wie wir wirklich dieses Feld behalten können, in das Gott uns gesetzt hat. Und wie wir richtig umgehen mit dieser Wahrheit und wie wir das praktisch anwenden können. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Das würde mir zeigen, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Nein. Und ich wünsche euch weiterhin einen wunderschönen Gottesdienst und ich bedanke mich. Ich würde vielleicht noch gerne beten. Was sagst du dazu, Jürgen?
Amen.
Amen.
Gut.
Okay, dann tue ich das. Herr Jesus Christus, deine Jünger sind zu dir gekommen und haben einmal gesagt, Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des Lebens. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir mit immer mehr Erkenntnis darüber gesegnet werden, wer wir wirklich sind und welche Position du uns gegeben hast. Dass du uns befähigt hast, unser Leben zu meistern. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns im Laufe dieser Woche wirklich die Möglichkeit gibst, herzugehen und das anzuwenden, dass wir diese Position und Stellung einnehmen und dass wir nicht bei den Lügen dieser Welt stehen bleiben. Dass wir wirklich verstehen, dass wir deine teuer erkauften Kinder sind und dass du uns aus diesem Blick heraus anschaust. Du hast uns so sehr lieb und hast dein Leben gegeben, Herr, und ich danke dir dafür. Du hast uns eine Position und Stellung gegeben. Dein Wort sagt, dass du uns zu königlichen Priestern gemacht hast. Herr, wir wollen dein Erbe ordentlich verwalten und wollen noch Leute hinzurufen, die dieses Erbe antreten, dass sie verstehen wirklich, was es heißt, dein Kind zu sein. Herr, wir danken dir für dein neues Testament. Danken dir dafür, dass du uns versiegelt hast mit deinem Heiligen Geist, Herr, und es ist Wahrheit, dass du uns in alle Wahrheiten führst. Du hast uns einen Tröster gegeben und ich möchte dich bitten, dass dann, wenn wir fallen in dieser Woche, dass wir wirklich spüren und erleben, Herr, dass wir uns nicht selber aufbauen mit irgendwelchen fahnenscheidigen Sachen, nach dem Motto, es geht schon weiter, sondern dass wir uns mit Wahrheit auferbauen lassen durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass du uns Hilfe gibst. Ich danke dir dafür, dass du uns Zuspruch und Trost gibst, Herr, und dass dein Wort Realität ist. Dafür wollen wir dir danken. Amen.